Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Die Verurteilung Jesu. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte: Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die er gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor: Weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter: Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf. Und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen: Glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns herab, und zu den Hügeln: Begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen?
Das Kreuz ist zuallererst eine Konfrontation. Etwas, das stört, etwas, das im Weg steht, etwas, das provoziert. Viele von den Leuten im ersten Jahrhundert, die so als die allerersten diese christliche Botschaft gehört haben, dass Jesus an einem Kreuz für sie gestorben sei, hielten das einfach für Dummheit, für eine Zumutung, ein Ärgernis. So was Blödes konnte niemand predigen, niemand erzählen. Und auch heute, für uns moderne Menschen im Jahr 2024, ist das Kreuz zuallererst eine Konfrontation. Weil es uns mit einer Botschaft geradezu provoziert, die sie uns ins Gesicht stellt. Nämlich, dass das Kreuz, das Jesus auf Golgatha hinaufgetragen hat, unser Kreuz war. Und dass der Tod, den er gestorben ist, unser Tod war. Das Kreuz provoziert uns und sagt: Wir sind Barabbas. Ich bin Barabbas. Jesus war verhaftet worden in Jerusalem und er wurde jetzt den Regenten vorgeführt, die prüfen sollten, ob er nicht des Todes würdig sei, dass er hingerichtet werden soll. Und der jüdische Regent prüfte ihn. Der römische Statthalter prüfte ihn. Die Anklagepunkte wurden verlesen. Es wurde darüber nachgedacht. Und sie kamen zu einem Schluss. Dieser Mann ist unschuldig. Er hat nichts getan, was den Tod verdient hätte. Er steht völlig unschuldig da. Und damit sagte Pilatus, der römische Statthalter, etwas Tiefes über Jesus aus. Etwas Tiefes, das er selbst an diesem Punkt noch gar nicht begreifen konnte. Nämlich vor ihm stand der Schuldlose, der wirklich gerechte Sohn Gottes. Der eine Mensch, dessen Leben von vollkommener Gerechtigkeit und Liebe geprägt war, dessen Leben keinerlei Schuld beinhaltete, nichts, was mit dem Willen Gottes nicht konform ging. Hier stand der Schuldlose. Pilatus hatte das erkannt, dass er unschuldig war und er versuchte deshalb, ihn frei zu bekommen. Und Pilatus hatte eine Gewohnheit, dass er zu dem großen jüdischen Fest, das zu dem Zeitpunkt in Jerusalem gefeiert wurde, einen Gefangenen freigab. Es war so eine Geste seines Wohlwollens gegenüber des Volkes. Ein Volk, das er sonst mit absoluter Brutalität und Verabscheuung behandelte. Und die Frage war nun, wer würde freikommen? Jesus, der Gerechte, der Unschuldige, der Schuldlose oder Barabbas? Barabbas war ein verurteilter Mörder, ein Aufrührer, der einen Aufstand in der Stadt veranstaltet hatte. Er war schuldig, er war verurteilt. Und so stehen nun vor Pilatus zwei Männer, die beide tatsächlich den Vornamen Jesus trugen. Es stehen dort Jesus von Nazareth, der Unschuldige, der Gerechte. Und es steht dort Jesus Barabbas, der Schuldige und Verurteilte. Und was geschieht? Der Schuldige kommt frei. Und der Unschuldige wird verworfen. Dem Schuldigen wird vergeben. Und der Unschuldige stirbt den Tod, den der Schuldige verdient gehabt hätte. So, und hier kommt die Provokation des Kreuzes für uns heute. Das ist unsere Geschichte. Wir sind Barabbas. In den Augen Gottes stehen wir da wie Barabbas vor Pilatus, schuldig und verurteilt. Und das ist für uns moderne Menschen, glaube ich, die größte Provokation, die man uns sagen kann. Dass wir nicht so einzigartig sind, wie wir dachten. Und nicht so durch und durch gut, wie wir dachten. Und nicht so gut, dass wir vielleicht manchmal von unseren Umständen verzerrt werden, sondern wir selbst. Das ist die Provokation des Kreuzes, dass wir schuldig vor Gott dastehen. Das Kreuz stellt sich dieser Sicht, dass wir ja so gut sind, einfach in den Weg, mitten rein und es stört. Weil es uns sagt, wir sind schuldig vor Gott, weil wir unserer Berufung, Gott von ganzem Herzen zu lieben, nicht nachgekommen sind. Wir stehen schuldig da, weil wir unseren Mitmenschen nicht geliebt haben wie uns selbst. Wir stehen schuldig da durch unsere Taten und durch das, was wir unterlassen haben. Wir stehen schuldig da, weil wir die Beziehung zu dem, der uns geschaffen hat, um in Beziehung mit ihm zu leben, gebrochen haben. Und so stehen vor Gott, dem wirklichen Machthaber, dem wirklichen Richter, gegen den Pilatus ein kleiner Schatten ist. Und so stehen vor Gott nun zwei Leute, zwei Parteien, zwei Personen da. Der schuldlose, gerechte Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wir. Und du und ich, Barabbas. Und das Unglaubliche geschieht. Der Schuldige kommt frei. Und der Unschuldige, der nichts Falsches getan hat, wird verworfen. Das Kreuz, das ich verdient gehabt hätte, trägt mein Jesus für mich nach Golgatha. Und den Tod und das Urteil, das ich verdient gehabt hätte, diesen Tod stirbt mein Jesus für mich auf Golgatha. So, das Kreuz, Leute, das Kreuz provoziert. Es sagt uns, in uns selbst sind wir zerbrochener und schuldiger, als wir gedacht hätten. Wir sind Barabbas. Und ich möchte mit euch, mit dieser Konfrontation, mit dieser Provokation, möchte ich mit euch in die Stille gehen jetzt. Nehmt das mit in einen Moment der Stille. Wir sind Barabbas. Nutzt den Moment, wenn ihr das möchtet, um eure Schuld vor Gott zu bekennen. Und haltet euch eurem Gott hin. lese aus 1. Johannes 1, Abvers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.
Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir ihr zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Das Kreuz ist eine Konfrontation, ja. Aber das Zeichen dieser Konfrontation wird auch zum Symbol der größten Hoffnung. Denn ja, es war unser Kreuz, das Jesus auf Golgatha getragen hat. Aber er tat es für uns. Jesus war ans Kreuz geschlagen worden, das Kreuz wurde aufgerichtet und so hing er dort auf Golgatha. Der Sohn Gottes, der vom Himmel auf die Erde gekommen war, um uns nahe zu sein, wurde von der Erde Richtung Himmel erhöht, um grausam zu sterben. Und der Spott prasselte auf ihn ein. Alle, die ihn schon immer skeptisch gesehen hatten, hatten jetzt ihren Moment. Jetzt konnten sie mal alles sagen, was sie sagen wollten. Du willst ein Retter sein, rette dich selbst. Du willst ein Helfer der Schwachen und der Armen sein, schau dich an. Hilf dir selbst. Du willst ein König sein, ich meine, schau dich an. Wen willst du regieren? Der Spott prasselt auf ihn ein, denn alle, die spotteten, was sie nicht sehen konnten, was sie nicht verstehen konnten, ist, dass Gottes Macht sich in Schwachheit zeigt, dass Gottes Größe im Kleinen kommt, dass Heilung durch Wunden geschieht, dass Leben durch den Tod kommt, dass das Hohe durch das Niedrige geschieht. Sie konnten es nicht sehen. Außer einem Mann. Es gibt einen einzigen Mann in dieser ganzen Szene, der als einziger klar sieht. Und das ist der Mann, der neben Jesus am Kreuz hängt. Das Kreuz war als Hinrichtungsmethode für die besonders schlimmen Verbrecher reserviert, weil es so grausam war. Hier hing ein schuldiger Mann. Ein Mann mit zerrissener Biografie, ein Mann, der Leben zerstört hatte, ein Mann, der es verdient hatte, dort zu hängen. So, und er ist der Einzige, der klar sieht, der weiß, neben mir hängt ein König, der seinen Thron durch Leiden besteigt. Ein König, der sein Reich durch den Tod aufrichtet. Und so hängt er dort, dieser Verbrecher, am Ende seines Lebens, hoffnungslos, mit seiner zerrissenen Biografie, mit einem vollen Wissen um seine Schuld, dass er das verdient hat, unfähig sich noch zu bewegen, völlig zerschunden und zerrissen. Er hat nichts, was irgendwie beeindruckend wäre. Er hat nichts, was er bringen kann. Er hat nichts, womit er sich vor Jesus gut stellen könnte, aber das einzige Kleine, was er bringen kann, ist die einfachste Bitte, die es geben kann, die einfach nur lautet: Jesus, denk an mich. Denk auch an mich. Das ist alles, was er hat. und es reicht. Es genügt. Und Jesus spricht ihm zu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir die Konfrontation des Kreuzes spüren, dass wir schuldig vor Gott stehen, dann werden wir verstehen, ja, wir sind Barabbas, aber wir sind auch der Verbrecher am Kreuz. Jemand, der mit leeren Händen vor Gott steht, mit all den Rissen in unserer Biografie, die wir mitbringen, mit all dem, was nicht gut gelaufen ist, mit all dem, wo wir nichts haben, um Jesus irgendwie beeindrucken zu können, mit leeren Händen und mit diesem einfachen Satz, Jesus, denk auch an mich. Denk auch an mich. So, und hier kommt der unfassbare Zuspruch des Kreuzes. Das reicht. Ja, wir haben nichts zu bringen, aber das Kreuz sagt uns, Jesus hat alles gebracht, was wir gebraucht hätten. Ja, wir sind zerbrochener und schuldiger, als wir je gedacht hätten. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir sind geliebter, als wir zu träumen gewagt hätten. Denn er geht in die Dunkelheit des Kreuzes für uns. Derjenige, der von sich selbst gesagt hatte, ich bin das Licht der Welt, er stirbt in Dunkelheit, damit Gottes Licht in unser Leben scheint. Der gesagt hat, dass er das Wasser des Lebens bringt, der dürstet am Kreuz, damit unser Durst gelöscht wird. Das Brot des Lebens, wie Jesus sich genannt hat, wird gebrochen, damit wir satt werden. Der Sohn Gottes wird hinausgeworfen, damit wir als Töchter und Söhne in Gottes Familie hineingenommen werden. Jesus wird verlassen, damit wir wissen, dass wir nie verlassen sind. Er wird geschlagen, dass wir geheilt werden. Er stirbt, damit wir leben. Im Zeichen der Konfrontation ist das Symbol der tiefsten Hoffnung und der größte Zuspruch. Ja, wir sind der Verbrecher am Kreuz und haben nichts zu bringen. Aber ja, Jesus bringt alles für uns. Lass uns in die Stille gehen, mit diesem Blick. Kommt zur Ruhe, wenn ihr möchtet, schließt die Augen und sagt in der Stille, Gott dankt ihm für das, was er getan hat. Lobt ihn für das, was er gebracht hat, als wir nichts zu bringen hatten. Ich lese aus Kolosser 2, Vers 14. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen.
Als das Licht der Welt erlischt, weigert sich sogar die Sonne zu scheinen. Jesus stirbt. Und wir sehen in dem Text, wie Lukas das uns überliefert hat, dass es drei Gruppen von Menschen gibt, die sich positionieren zu dem, was da geschehen ist. Wir sehen die Stadtbewohner aus Jerusalem, die herbeigeströmt waren, um dieses Schauspiel zu beobachten, diese Hinrichtung. Sie sind betroffen, sie sind bedrückt, sie schlagen sich an die Brust als Zeichen der Betroffenheit. Aber dann kehren sie zurück. Sie kehren zurück in die Stadt, sie kehren zurück in ihr Leben, sie kehren zurück zu den Festlichkeiten, die an diesem Wochenende in Jerusalem am Gang waren. Dann sehen wir eine zweite Gruppe, nämlich die Bekannten von Jesus, Leute, die ihm nachgefolgt waren, die Frauen, die mit ihm unterwegs gewesen waren, und sie stehen mit Entfernung, mit einer gewissen Distanz. Sie haben alles mit angesehen, aber was da passiert ist, verstehen sie noch nicht. Sie haben kein Konzept für einen Retter, der stirbt. Sie haben keine Vorstellung von einem Sohn Gottes, der an einem Kreuz stirbt. Und sie bleiben in dieser Entfernung. Und dann gibt es noch einen Mann, von dem man es wahrscheinlich am wenigsten erwartet hatte. Der Hauptmann der römischen Soldaten, derjenige, der den Befehl zur Kreuzigung erteilt hatte. Der, der quasi Jesus ans Kreuz geschlagen hatte. Er blickt auf und seine Augen öffnen sich. Und er fängt an zu erkennen, wer dieser Jesus war. Er hat sicher noch nicht alles verstanden, aber es fängt an zu dämmern. Der, der Jesus ans Kreuz schlug, erkennt, hier ist ein Gerechter gestorben. Drei Gruppen, drei Personen, die sich positionieren zu dem, was da geschehen ist am Kreuz. Und meine Frage an euch und meine Frage an dich ganz persönlich ist, wie positionierst du dich zum Kreuz? Wie positionierst du dich zu dem, was an Karfreitag geschehen ist? Bist du vielleicht wie die Stadtbewohner von Jerusalem? Du hörst die Texte heute, du siehst das Kreuz und es macht dich bedrückt, du merkst, die Stimmung ist schwer und es bedrückt dich aber und du denkst darüber nach, aber dann gehst du zurück, du gehst in dein Leben, in die Stadt, alles, was so tobt und was um dich herum los ist, und das spielt keine große Rolle mehr. Oder bist du wie die Bekannten von Jesus auf Golgatha, die auf Entfernung stehen? Du schaust dir das an und du hast angefangen, so über Jesus und den christlichen Glauben nachzudenken und das Kreuz, aber du bleibst lieber auf gewisse Distanz. Weil du nicht ganz weißt, was das bedeuten würde, das anzuerkennen, dass da Gottes Sohn für dich gestorben ist. Wie positionierst du dich? Wir haben die Konfrontation des Kreuzes gesehen. Wir sind Barabbas. Wir stehen schuldig vor Gott. Wir haben den Zuspruch des Kreuzes gesehen. Selbst wenn wir nichts zu bringen haben, wie der Verbrecher am Kreuz, nichts außer Jesus, denk an mich, dann reicht das. Und wir werden hineingeliebt in Gottes Familie. Wir sind Barabbas, wir sind der Verbrecher am Kreuz und wir sind eingeladen, der Hauptmann zu sein. Dass wir, die wir Jesus mit unserer Schuld ans Kreuz geschlagen haben, den Blick heben und erkennen, wer da stirbt für uns. Wie positionierst du dich zum Kreuz? Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch mit all dem, was ihr mitbringt, mit dem, was zerrissen ist in eurem Leben, mit dem, wo ihr euch vielleicht schuldbewusst seid, mit dem, wo alles anders gelaufen ist, als ihr dachtet, mit dem, wo ihr euch bewusst seid, dass ihr vor Gott letztlich mit leeren Händen dasteht. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch mit all dem, was ihr mitbringt, ans Kreuz und an Jesus klammert und erfahrt, dass er trägt. Und ich möchte das veranschaulichen mit der Erfahrung von einem Krankenhausseelsorger, die ich vor kurzem gehört habe in einem Vortrag. Das ist ein Pastor, der in England als Krankenhausseelsorger arbeitet. Und es gab ein Krankenhaus, in dem er regelmäßig war, wo er regelmäßig die Kranken besucht hat. Und da gab es einen Mann, der in diesem Krankenhaus lag, der schwer krank war, der immer dort lag in diesem Bett. Aber jedes Mal, wenn der Seelsorger an seinem Raum oder an seinem Bett vorbeilief, lachte der Mann ihm nur höhnisch zu, so im Sinne von, lass mich bloß in Ruhe. Aber bei einem Besuch, dann schließlich der Mann im Bett wirkte sehr schwach, rief er den Seelsorger zu sich und meinte, ey, können wir mal kurz sprechen? Ich bin auch nicht unhöflich. Können wir mal kurz sprechen? Du trägst diesen weißen Kragen hier, so ein Kollarhemd. Ja, warum? Kannst du mir einmal sagen, was du glaubst? Und der Seelsorger meinte, natürlich. Und er hat sich einen Stuhl genommen und den Stuhl so vor das Bett des Kranken gestellt, so an die Seite des Bettes, und hat ihm so die Grundzüge des christlichen Glaubens erzählt, dass Gott ihn geschaffen hat und ihn liebt. Und dass Jesus alles vergeben möchte, was war in seinem Leben. Und dass das Kreuz bedeutet, dass er Freiheit und Vergebung finden kann und eine Beziehung mit Gott haben kann. Und dass er zu diesem Jesus beten kann. Und der Mann hörte sich das an und fragte dann, ja, okay, aber wie betet man denn? Und der Seelsorger stand auf von seinem Stuhl und sagte, du stellst dir jetzt einfach vor, Jesus sitzt auf diesem Stuhl. Er sitzt hier und er liebt dich. Und er hört dir zu. Was willst du sagen? Und der Mann sagte, ich glaube, ich will sagen, dass ich ziemlich viel Angst habe. Okay, ist gut. Was noch? Dass ich mein Leben verkackt habe. Okay, das ist ehrlich. Gut. Was noch? Und sie redeten noch ein bisschen weiter und schließlich ging der Seelsorger dann und der Mann bedankte sich und meinte, vielen Dank, ich kann verstehen, warum du Pastor bist. Und einige Tage später kam der Seelsorger wieder in das Krankenhaus, um seine Besuche zu machen, und das Bett war leer. Und er fragte die Pflegerin, wurde der Mann verlegt? Und sie meinte, nein, es tut mir leid zu sagen, dass er 2 Tage nach deinem letzten Besuch gestorben ist. Aber er hat uns allen erzählt von dieser Sache, die du ihm erzählt hast, von Jesus auf dem Stuhl, mit dem er redet, und er war so völlig happy. Und der Seelsorger meinte, okay, das ist schön zu hören. Und er drehte sich um und wollte gerade gehen. Und da rief ihn die Pflegerin nochmal zu sich und meinte, ich glaube, du solltest Folgendes wissen. Wie wir ihn gefunden haben, als er gestorben war. Er hatte den Stuhl ganz nah an sein Bett herangezogen. Und er saß auf dem Bett und hatte sich nach vorne auf den Stuhl gebeugt und mit seinen Armen die Lehne umfasst. Und so ist er gestorben. So, und dieser Pastor brach in Tränen aus. Weil hier war ein Mann, der am Ende seines Lebens mit allem, was zerrissen war, mit all seiner Zerbrechlichkeit, mit all seiner Schwachheit, mit allem, was schiefgelaufen war, mit allem, mit nichts, was er zu bringen hatte, eine Sache verstanden hatte. Er kann sich mit allem, was er hat, an Jesus klammern und er trägt und er liebt. Und ich will euch einladen, ist egal, was ihr mitbringt, mit all dem, was zerrissen ist in eurem Leben, mit all dem, wo ihr schuldig geworden seid, mit all dem, wo ihr nichts zu bringen habt, mit all den offenen Fragen und all den Dingen, die ihr nicht versteht, dass ihr euch ans Kreuz klammert, die Arme rumschließt und erfahrt, dass es trägt und dass er liebt. Ob ihr das heute zum allerersten Mal macht oder zum 1000. Mal, egal. Wie positioniert ihr euch? Lasst uns in die Stille gehen mit dieser Frage. Und vielleicht könnt ihr in der Stille Jesus sagen, wie ihr reagieren wollt auf das, was er getan hat. lese aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt und damit auch dir seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.